Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute begrüßen wir Daniel Neff, den Leiter für Innovation und Unternehmertum am ETH AI Center. Mit seinem fundierten Wissen in Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen, erworben an der ETH Zürich und dem MIT, sowie seiner umfangreichen Erfahrung im Aufbau und in der Investition in Frühphasenunternehmen, bringt Daniel tiefgehende Expertise in die Welt der Innovation mit. Darüber hinaus ist er Mitbegründer von Brainforest, einer Organisation, die sich nachhaltigen Projekten widmet. Daniel hat bereits in der vierten Generation seiner Familie an der ETH Zürich studiert. Dies und mehr bei Back to the Future of AI.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Back to the Future of AI. Heute nicht aus München, sondern aus dem schönen Zürich bei ganz okayem Wetter, aber trotzdem wunderschönen Bergblick hier. Und ja, ich freue mich riesig, dass wir heute hier sein dürfen und dass du dir die Zeit nimmst, lieber Daniel.
Vielen herzlichen Dank, freut mich, dabei zu sein.
Vielleicht, wir haben immer dieses Motto Back to the Future, also so eine Zeitreise durch das Thema KI. Vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen was über dich erzählen. Wie bist du zum Thema KI gekommen? Was waren deine Schwerpunkte im Studium? Und ja, wie kam es dann eben zu der Rolle, die du jetzt hast und die Gründung vom AI Center hier in Zürich?
Gerne, gerne. Also ich bin ursprünglich Maschineningenieur, weil ich Maschinenbau an der ETH studiert, eben wie vorhin gehört, so schon viel meiner Zeit vorher, also von meinem Vater, Großvater und die eben auch schon an der ETH waren. Daher war für mich immer klar, was Technisches zu machen, an die ETH zu gehen. Ich wusste nicht was, habe dann einfach ausgewählt und am Schluss gemerkt, alles, was ich nicht mag, am Schluss kam Maschinenbau raus. So hatte ich Maschinenbau dann studiert und dann noch Wirtschaft im Master angehängt. Das ist so eine Mischung, ich glaube in Deutschland oder anderen Orten wäre das Wirtschaftsingenieur. Ich glaube, ich habe so ein bisschen beides, aber nichts Richtiges, könnte man sagen. Aber dadurch glaube ich schon viel eben von den ganzen Bereichen, Nuancen gesehen, von was es braucht, etwas umzusetzen, aber eben auch, wie kann man, was ist der ökonomische Aspekt. Und ich glaube, das hat mich dann auch später beruflich, ich war dann eigentlich über 10-12 Jahre in verschiedenen Tech-Startups, das erste Mal auch mit einem Startup, was zwei Freunde von mir gegründet hatten, im Big Data Bereich, da natürlich auch so noch nicht AI, sondern Machine Learning, aber da eigentlich so ein bisschen diese die verschiedenen Komponenten in dem Bereich so ein bisschen mitgekriegt, aber eher
wann war das? In welchem Jahr war das?
Das war im 2015. Und da hatte ich aber eher, ich sage es mal, auch nicht eine, ich sage jetzt mal nicht eine Programmierer, nicht eine technische Rolle, sondern eher eigentlich die operative Aufgabe, das Startup so ein bisschen über diese Wachstumsphase hinauszubringen. Und so bin ich dann über verschiedene Stellen am Schluss dann auch beim ersten eigenen Unternehmen, vor allem eigentlich in Frühphasen Startups zu Zeiten des Krypto-Booms eigentlich investiert haben. Und dann als nächstes, eben bevor ich jetzt beim AI Center angefangen habe, bei Brainforest, dieses Venture-Studio, das einen starken Fokus eben auf Impact hat und Climate, Natural Climate Solutions und Tech-Aspekte, wo es eben häufig auch darum geht, wie kriegt man eine Idee, ein Thema, das eigentlich stark Impact generieren soll, eben auch auf Seiten Klima, Biodiversität und Nachhaltigkeit einzahlen soll, neben diesem Impact, aber eben auch auf einen ökonomisch interessanten Case, der investable wird, und auch für Investoren spannend sein.
Was habt ihr da gemacht? Brainforest war das dann, ne?
Genau,
was war, was habt ihr da, was war da so der Pitch oder die Idee?
Ja, das ist die Idee, respektive das Setup ist eigentlich folgendes, dass wir über Stiftungsgelder, über Zugaben investieren können, respektive Ideen entwickeln, die eben diesen Doppelcharakter von einerseits Impact, aber eben auch Investability eines Case ermöglichen soll. Und so eigentlich, eben, dass mittlerweile auch das Team, das operative Team hat auch einen starken Fokus auf Biodiversität, weil häufiger dieses Thema, viele dieser Themen werden traditionellerweise eher von, ich sage es mal, NGOs vorwärts getrieben, was zwar gut ist, aber häufig eigentlich eben diesen ökonomischen Teil eigentlich nicht genügend berücksichtigt, wo wir davon überzeugt sind, dass wenn man diesen ökonomischen Teil nicht auch in den Griff kriegt, ja, dann macht man zwar vielleicht was Gutes, aber eben nicht finanziell nachhaltig. Und das wird häufig, glaube ich, ausgeblendet.
Also das finde ich super spannend, dass du das erwähnst. Sie hatten auch einen Podcast mit einem sehr guten Freund von uns, der MI for People, also auch einen der als NGO aufgestellte Organisation, die eben KI einsetzt, um ja die Welt zu verbessern. Ja, zum Beispiel ein Projekt geht es halt um das Reinigen von den Meeren, von dem ganzen Thema Mikroplastik und so weiter, wo wir auch mitwirken dürfen. Und im Podcast kamen wir auch immer mehr dazu zu sagen, warum muss eigentlich was Gutes tun im Primärfokus und Social Impact zu haben und damit Geld verdienen, warum kann es nicht einhergehen, oder?
Ja. Absolut, absolut. Ich glaube, einer der Kernaussagen, die wir da nutzen, ist to approach things with an NGO heart and a business mind.
Ah, cool.
Weil genau diese Komponente natürlich, die das zusammenbringen, wichtig ist. Aber wir sehen natürlich auch, und das Team sieht, ich glaube, die Herausforderung immer, dass es eben auch ganz unterschiedliche Mindsets sind. Also angefangen mit einem Business Case oder der, ich sage es mal, vielleicht dieser Impact-Fokus hat, aber eben auch die Revenue-Seite bedienen will. Wo macht man dann wann Abstriche? Schlussendlich mit jedem Franken oder Euro, den man zusätzlich verdienen könnte, ist die Frage, wie investiert man den? Investiert man den in mehr Revenue oder mehr Nachhaltigkeit? Und das zu kombinieren, ist unglaublich schwierig und hat auf ganz operationeller Ebene auch die Herausforderung, dass es häufig ein bisschen andere Personen sind, die entweder vom einen oder anderen getrieben sind, die entweder
Aber das ist ganz spannend, also weil ich war jetzt gerade auf so einer Tony Robbins Veranstaltung, ja, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht das ja schon viele Jahre und manche finden den super, manche finden den ganz schrecklich, so ähnlich. Egal, aber was ich eigentlich sagen will, ist, was ich da auch gelernt habe und was ich sehr spannend fand, ist, dass Leute auch oft einfach so eine negative Meinung zum Thema Geld haben.
Ja.
Ja, also genau, was du gerade einsprichst. Ja. So, ne? Also zu sagen so, also oft haben Leute so Glaubenssätze so, ja, Geld verdirbt den Charakter oder ich kann nicht gleichzeitig Gutes tun und Geld verdienen. Das funktioniert nicht, oder? Ist das, was du meinst? Ist
absolut.
Aber ist es faktisch wirklich ein Problem oder ist es eigentlich eher eine Denkblockade, sage ich mal?
Ich glaube, es ist eine Denkblockade, weil und deshalb eben spannend, weil wenn man Personen, die entweder stark auf der einen oder anderen Seite sich finden, ich sage es mal ein vereinfachtes Beispiel, eine Person, die so stark Purpose und Impact getrieben ist, vielleicht auch nicht eine ökonomische, ich sage es mal, nicht eine
Ausbildung
hat, genau. Auf der anderen Seite aber jemand, der eben eine starke ökonomische Ausbildung hat, vielleicht eben auch stärker auf Finanzthemen ist und vielleicht auch getrieben ist durch mehr zu erreichen. Ich glaube, die Mindsets sind so unterschiedlich, dass ich glaube, genau wie du sagst, ich glaube, häufig ist es eigentlich eine Blockade, dass auf der einen Seite wird vielleicht Impact, ich sage es mal, more financially driven. Personen sehen dann eben vielleicht diesen Impact da, das ist zwar gut und nett, aber ist es eine zusätzliche Externality, die man dann irgendwie bepreisen soll? Was nützt das genau? Auf der anderen Seite Personen, die so stark cost-driven sind, auch gerade nur schon nennen über finanzielles Red dann eigentlich, man denkt, da ist irgendwie eine Angst oder eben eine Resistance da, die, ja, vielleicht, ich denke, häufig auch von einem Missverständnis da ist, dass am Schluss, ja, eben auch, ich glaube, häufig in der Frage von Nachhaltigkeit ist finanzielle Nachhaltigkeit, wird eigentlich nicht genauso groß geschrieben.
Super, also das sehe ich 100% genauso. Ich glaube, du hast es gerade Externality genannt, also in deinem Optimierungssystem, es ist einfach eine weitere Einschränkung, sowohl für diesen Social-Menschen, der sagt, aber Geld verdienen müssen wir auch noch irgendwie, was aber natürlich dann viele irgendwann mal einholt, Thema Nachhaltigkeit, auch im Sozialen, weil dann kannst du ja auch bloß nichts, hast du ja auch bloß auch keinen Social Impact. Ja. Also die Idee ist ja eigentlich so ein Flywheel zu bauen, was sozusagen alle Bedürfnisse befriedigt, sozusagen. Aber ich glaube auch, wie du sagst, der Schlüssel ist in der Langfristigkeit. Weil natürlich kannst du schnell mal irgendwas aufrollen und der Beach ist sauber. Aber du musst ja überlegen, warum ist der Beach denn immer dreckig? Sieht erstmal cool aus, auch wenn du ein Selfie von dir machst und sagst, hey, ich hab den Beach gecleant, ja, peace. Und zwei Wochen später machst du kein Selfie, weil er wieder schmutzig ist. Ja?
Ja, genau.
Oder wenn du sagst, und nichts gegen Leute, die Beach clean, finde ich ja super. Ja. Ne? Also, aber die Frage ist ja, warum ist der schmutzig geworden? Ja. Und das andere ist zu sagen, ja gut, jetzt haben wir halt einmal kurz alle abgezockt und sind irgendwie davon. Und das finde ich auch in diesem Entrepreneurial Mindset oft so ein bisschen das Problem, so, ja, wir waren halt nie profitabel, wir haben irgendwie immer Geld von Investoren verbrannt und jetzt haben wir halt geil geexited. Mhm. Aber also das finde ich zum Beispiel auch so, weil ich bin ja eher so ein klassischer Unternehmer, man macht auch ein bisschen Profit und dann bootstrappt man und das bekommt auch oft, wenn man so ein bisschen so, wieso, ist doch uncool, ne? Wenn du halt profitabel bist, dann wirst du ja nach EBIT bewertet und nicht nach Umsatz, ja, also was war da so, also was war so euer Approach, das zusammenzubringen und hat es geklappt, oder?
Ja, also es ist natürlich auch immer noch ongoing, also es sind verschiedene Cases, die wir ausgegründet haben. Ich glaube, die Grundsatzüberlegung war eigentlich genau die, oder auch eben die Einsicht, dass man diesen Impact und Profitability zusammenbringen muss und dass man hierfür eben auch die Personen zusammenbringen muss, die eben, es gibt ganz, glaube ich, ganz wenige, die wirklich bei beidem stark sind, sondern häufig eben die Fähigkeiten auf der anderen Seite haben und dass man die zusammenbringt. Und das in einer Art, wo man dann wirklich auch hinschaut, zu verstehen, ja, was ist denn das Problem, das wir hier genau lösen wollen? Und eben, ich sage, viel unternehmerischer als vielleicht in einem typischeren NGO oder in einem maybe purely cause- oder impact-driven Endeavor, eigentlich schlussendlich eben genau der Nachfrage, der Frage nachgehen muss, ja, was ist wirklich das Problem, das wir lösen? Und wie kriegen wir damit eben auch einen Case zu fliegen, der gerade in diesen Bereichen selten einfach obviously a VC-Case ist? Und ich glaube, das trifft genau, was du auch sagst, bin ich überzeugt. Heute sind viel zu viele denken in dieser Startup-Bubble, es muss ein VC-Case sein, wir müssen den Hockeystick zeigen. Und ich glaube, natürlich, der Narrativ wird von VCs geprägt und von deren Business Model, dass die halt auf Outlier setzen müssen und mit ihrem 220-Modell überhaupt diese Returns schaffen. Aber ich glaube, es ist eigentlich komplett misaligned mit der Realität, dass eben, glaube ich, die wirklich erfolgreichen und finanziell nachhaltigen Cases, genau wie du beschreibst und auch aufgebaut hast und Erfahrung hast, eben eher bootstrappable sind. Und wenn man ja Generationen vor uns schaut, da war das völlig normal.
Also danke. Genau. Und die Leute, die jetzt die VCs sind, das sind eigentlich die Nachkommen von solchen Leuten, die das irgendwann mal einfach durchgezogen haben und nicht über 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre, sondern über 50, 60 Jahre und dann noch die danach kommen. Und also interessant, wir werden sehen, aber spannend. Aber ich glaube auch, es ist halt so, es ist immer einfach zu sehen, was nicht funktioniert. Ja. Die Frage ist, ich kann mich irgendwo festkleben und dann einfach sagen, ihr seid alle dumm. Viele machen das, finde ich, aus so einem Significance-Moment heraus, weil sie halt eigentlich sie auch nur wichtig tun wollen. So wie viele Gründer halt auch einfach sagen wollen, wenn sie im Club sind, ich bin Unternehmer, Entrepreneur. Aber was ist der Schlüssel oder wie kriegt man das hin? Also gibt es da irgendeinen Hack oder ist es einfach nur harte Arbeit?
Gute Frage. Ich glaube, und vielleicht die Frage geht vielleicht eigentlich noch ein bisschen weiter, nicht nur zu den Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern eben vielleicht auch als Gesellschaft. Wie hält man eine Gesellschaft, die langfristig etwas schaffen will, die eben nicht nur, ich sage es mal, sehr eigenständig für sich selber optimiert oder nur für ein kleines, ich sage es mal, die eigene Familie, den eigenen Clan. Und ich glaube, am Schluss, meine ich, geht alles ein bisschen zurück auf Education. Und Education nicht nur einfach, was man in der Schule lernt, sondern ich glaube auch, was vom Umfeld als ein Modus operandi quasi mitgegeben wird. Wie man agieren soll, Wertesystem. Und da hat die Schweiz, glaube ich auch, ist interessant, die Schweiz ist so auf der einen Seite eben, da sind sehr starke, ich sage es mal auch historisch natürlich, Werte, wo man, ich sage es mal, einen Aufschneider und Leute, die übertreiben, die in der Schweiz, was in den USA geht, das funktioniert in der Schweiz nicht. Die Schweizer sind unglaublich allergisch darauf. Und das ist einerseits, glaube ich, einen sehr guten Value. Aber auf der anderen Seite ist es in der Schweiz auch schwieriger, Personen zu finden, die jetzt einfach mal hinstellen und etwas Großes verkaufen. Und ich glaube, das ist, da hat man in der Schweiz, denke ich manchmal, vom Mindset, eben ob dann diese Education, über welche Arten das dann quasi reinkommt, auch immer, aber am Schluss eigentlich einen Mindset, der vielleicht nicht mehr so einfach die, ich sage es mal, the Hungriness mitbringt, was man eher aus, ich sage es mal, teils USA, aber auch Staaten, Nationen wie Israel und andere, wo ich glaube, man sich weniger auf den Lorbeeren ausruhen kann. Mhm. Und in der Schweiz ist, ob ich jetzt unternehmerisch aktiv werde und ins Risiko gehe, ob das dann klappt oder nicht, it's all fine, es ist alles, there is a safety net. Mhm. Und ich glaube, Ich glaube, muss man sich überlegen, wie kriegt man diese Balance hin oder wie kriegt man diese, könnte man das stärker vorgeben, dass man eben eine größere, ich sage es mal, eine Population oder eine Workforce einerseits diesen Entrepreneurial Spirit mitgeben kann, aber auch eine gewisse
Foundation, Humbleness, ja. Super spannend. Also das wäre nämlich auch ein Stück weit meine nächste Frage. Mhm. Wir sind ja auch neu in der Schweiz. Jetzt wirklich toll, dass wir hier sein dürfen und toll, dass wir bei euch und dass wir die Kooperation, die Partnerschaft haben. Ja. Ich habe meine Kollegen gefragt im Vorgang nachher zu der Keynote, ne, so, hey, was sind so Sachen, wo ich aufpassen muss oder was darf ich nicht sagen? Aber ich bin oft auch manchmal so ein bisschen outspoken oder sag halt irgendwie, was ich denke. wie würdest du jetzt für was ist das Besondere vielleicht, weil die Schweiz ist ja sehr erfolgreich, ja? Also was glaubst du, was macht man richtig in der Schweiz? Und die Anschlussfrage wäre so vor allen Dingen so dieses Ökosystem hier in Zürich. Warum ist Google seit 2004 hier? Ne? Also was macht die Schweiz besonders gut?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, die Schweiz hat natürlich zu wenige Rohstoffe. Die Schweiz hat nicht irgendwie ein Asset, das sie aus dem Boden ziehen kann. Daher musste die Schweiz natürlich schon seit einer Weile stark auf Education setzen oder auf Ausbildung. Und mitunter natürlich kommen vielleicht verschiedene Antworten, aber ich glaube, eine der häufigsten, wenn man eben auch von der Frage nachgeht, weshalb sind jetzt eben die Googles und so weiter hier, ist natürlich schon auch diesen Zugang zu diesen Talents. Natürlich ganz konkret auch die Talents und die Forschenden, die Studierenden, die abschließen an der ETH Zürich, aber auch anderen Universitäten und damit natürlich in Zürich so ein Hotspot oder Melting Pot eben auch für diese top ausgebildeten Personen ist. Und ich glaube, das macht am Schluss dann schon auch, ich sage mal, die Stärke, je nachdem, welchem Index man anschaut, wo die Schweiz, ich sage es mal, auch the most innovative country ist und so, schon auch aus, dass natürlich, dass die Schweiz, weil sie out of lack of good alternatives natürlich auch stark auf diese Bildung gesetzt hat und setzen muss. Und gleichzeitig als, und das darf man ja auch nicht vergessen, die Schweiz ist, ich sage es mal, vor 100, 200 Jahren, die Schweiz war ja, ich sage es mal, das war nicht da, wo es heute ist, oder? Ich will jetzt nicht sagen, nicht schlecht Ausgebildete, aber die Schweiz konnte sich natürlich, glaube ich, einerseits erst in den letzten 50, 70 Jahren stärker positionieren, aufgrund geopolitischer Lage, auch innerhalb der zwei Weltkriege als neutral player in between, aber auch halt auf dieses Asset zu setzen mit Ausbildung. Und da hat, ich glaube, da führt einiges so zusammen, dass am Schluss eben ein Ökosystem entsteht, so wie es heute haben, einerseits auf besonders KI oder auch Informatikseite einer der Top-Orte ist weltweit, die ETH, aber auch so ein Ökosystem mittlerweile aufbauen konnte, das vergleichsweise, ich glaube, es ist eines, wir gehen davon aus, dass eines der dichtesten KI-Ökosysteme auch weltweit ist. Und das hört man häufig nicht und vielleicht auf einen anderen Aspekt bei den Schweizern. Häufig glaubt man, es gibt wenige und ich glaube, es ist auch ein bisschen verpönt, dass man sagt, wie gut man ist. Man redet eigentlich nicht gerne darüber.
Eigenlob stinkt, genau, sozusagen.
Aber ich glaube, da könnten die Schweizer auch viel von anderen noch lernen, dass am Schluss, glaube ich, gilt es, eine Gratwanderung zu machen, weil wenn man nicht darüber spricht, was gut ist, dann weiß es niemand. Ja. Und wenn man, ich kann ein Beispiel erzählen, wenn man in den USA erzählt, man sei von der ETH Zürich oder Swiss Federal Institute of Technology, dann sage ich, okay, what's that? Ja. Wenn man sagt, ja, jetzt der MIT of Europe oder dann klickt es. Ich glaube, da hat einfach die ETH selber auch, ich sage es mal, viel auf der Branding-Seite nicht so stark gepusht. Und ich glaube, es hat stark damit zu tun, dass auch die Schweiz und die Mentalität eben lieber ist, ja, man hat es, aber man will nicht darüber reden, oder? Da könnte man aber sehr viel mehr machen, glaube ich.
Das haben wir ja in Deutschland sicherlich auch. Ich meine, da gibt es dann nochmal von Regionen Unterschiede, ja. Aber zum Beispiel so der Schwabe zum Beispiel, ja, der ist auch eher zurückhaltend, was sowas angeht, ja. Ich meine, es ist ja gut, erstmal das eine zu haben, bevor man das andere hat. Ne? Wir sehen auch viel so Vaporware-Geschichten oder viel so auch Fraud-Themen aus Amerika, ne? Wo es dann heißt, wow, und dann, ne? Aber vielleicht nochmal auf das Thema auch Zürich und auf das AI-Center hier. Ich glaube, Zürich ist schon auch innerhalb der Schweiz nochmal outstanding.
Ja.
Warum ist das denn so? Also das ist jetzt irgendwie Zufall oder gibt es da gewisse Faktoren, die das begünstigt haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da vermutlich würden sich auch unterschiedliche Personen anders aussprechen. Aber ich glaube, Zürich hat natürlich einerseits aufgrund der Wirtschaftslage, der Positionierung schon länger natürlich einen wichtigen Stand gegenüber den anderen großen Städten. Da kann ich einen Diskurs in das ganze Zunftwesen machen der früheren Zeit, wo natürlich auch Zürich besonders stark war. Aber ich glaube, weil Zürich ökonomisch natürlich sehr stark bereits schon da war, natürlich verschiedene dann andere große Player eben auch wie die ETH Zürich. Ich glaube, da gab es auch damals Überlegungen, ob und wo man das eben hinsetzen soll. Auch bei der Wahl, wo man jetzt die Bundeshauptstadt, was jetzt die Bundeshauptstadt sein soll, da wurde, glaube ich, eben vor allem dann auch Bern gewählt, um ein bisschen ein Gegengewicht zu geben, dass man nicht einfach alle das ganze Gewicht auf eine Seite eben bereits damals schon stark in Zürich setzte. Und ich glaube, da kommen schlussendlich oder kamen, glaube ich, sehr viele einzelne kleinere Sachen zusammen, die zum heutigen, ich sage es mal, zu der Stärke von Zürich beiträgt. Eben, ob das dann auch, ich sage es mal, die Stärke des Finanzplatz ist, was natürlich heute auch wieder ein bisschen im Umschwung ist. Also ich glaube, da darf man sich auf gar keinen Fall auf den Lorbeeren ausruhen. Glaube aber, diese verschiedenen Faktoren haben sicher dazu beigetragen, dass man jetzt als Zürich eben auch, wie du gesagt hast, auch durchaus weltweit auf einer unglaublich guten Basis steht. Gegenüber Genf und Bern, die ja auch für andere internationale Aspekte, eben ob das Rote Kreuz und UNE und andere Sitze sind.
Und jetzt speziell jetzt hier im AI-Center, was sind so, wer ist hier so, was du besonders toll findest? Oder was sind so die
Highlights
Rockstars?
Oder die Rockstars?
Ja, genau, yeah.
Ja, da gibt es natürlich sehr viele. Ich glaube, das, was spannend ist, ist, wir haben einerseits wirklich diesen World-Class-Top-Research, oder? Wir haben das ETH AI Center, das vielleicht auch noch wichtig zu verstehen ist. Es ist ein Kompetenzzentrum der ETH Zürich. Mhm. Das heißt, es ist nicht ein Zentrum mit einer Professur, die dann verschiedene Forschende hat, sondern es ist ein Zentrum, das eigentlich, gerade weil KI natürlich durch alle möglichen Forschungs- und Gesellschaftsbereiche geht, eigentlich so wie die Drehscheibe ist. Das heißt, wir haben verschiedene Professorinnen und Professoren, die angehängt sind an diesem AI-Center. Das sind über 100, oder es sind 118 per heute.
Wow.
Von allen 16 Departementen der ETH.
Was heißt das? Also werden die Lehrstühle finanziert dadurch? Oder was heißt angehängt? Also ja, wie ist das organisiert?
Gute Frage. Das heißt, angehängt heißt eigentlich, wenn die Forschenden, wenn für die KI etwas Relevantes ist. Ich sage es mal, jemand, der sonst Biologie, Biochemistry, irgendwas forscht und sagt, ja, eigentlich wäre doch mit KI noch etwas Interessantes zu machen.
Dann, Proteinfaltung zum Beispiel.
Absolut, oder? Ja, dann können die natürlich selber sich die Expertise sonst wo holen oder entwickeln, aber mit dem Anschließen ans AI-Center haben die natürlich dann Zugriff nicht nur auf unser Ökosystem, sondern eben auch, wenn wir Forschungsgelder, die wir in unsere Fellows, wie wir die nennen, also das sind unsere PhDs und Postdocs, geben, dann kriegen diese Fellows zwei Doktorväter, respektive Doktormütter. Das ist eigentlich speziell am AI-Center.
Das also sie haben ihre Fachdomäne und dann nochmal einen KI-Doktorvater.
Genau, das kompliziert natürlich die Koordination auf der einen Seite, aber es ermöglicht natürlich wirklich eine truly interdisciplinary Research-Möglichkeit, weil man eben Zugang auf diese beiden Bereiche eigentlich hat.
Cool.
Ja. Und so werden die, auf deine Frage, dann eben auch mitfinanziert.
Das heißt, also wer bezahlt das AI-Center? Blöde Frage vielleicht, aber...
Nein, das ist eine gute Frage. Das ist auch spannend, weil die ETH als solches wird ja mitunter von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern von der Bevölkerung mitgetragen als staatliche Institution. Und das AI-Center ist ein bisschen anders aufgestellt, dass eben ein Großteil durch Drittmittel finanziert ist. und ein kleinerer Teil über die ETH selber. Und das bedeutet natürlich, wir sind auf der einen Seite ein bisschen industrienäher, vielleicht als andere Stellen an der ETH, aber auf der anderen Seite auch stärker dann auch ausgerichtet, etwas zu schaffen, was wirklich auch den Mehrwert am Schluss eben für diese Translation von der Forschung in die Industriegesellschaft ist.
Ja. Also ein bisschen wie in Stanford.
Ja, genau. Also gewisse Sachen genau kann man vergleichen. Stanford ist natürlich auch sehr viel, die sind natürlich noch ein bisschen weiter, glaube ich, sehr viel früher angefangen.
Über Alumni auch.
Genau. Aber es gibt natürlich, es gibt einerseits sehr viele Parallelen und andererseits haben wir, glaube ich, an der ETH über dieses Modell zusätzlich noch die Möglichkeit, dass man einerseits diese Professorinnen und Professoren einbinden kann über diese Doppelfunktion, wo die dann einen PhD-Postdoc betreuen, aber andererseits eben auch verschiedene Programme rumherum bauen, eben ob das dann Partnerschaften mit Industrieplayern sind, ob es Startups oder Startup-Programme sind, die dann eben auch entweder aus dem einen entstehen können oder an der Schnittstelle agieren, also im Forschen.
Was ist so ein Corporate, wo ihr kürzlich gewonnen habt oder was ist so dein...
Ja, Alexander Tamm kennt mich natürlich spontan.
Wir sind kein Corporate, aber wir sind auch kein Startup. Ja, okay.
Genau, ja.
Ja. Ja, wir freuen uns auch hier zu sein.
Genau.
Ja,
okay. Da ist eben... weil da...
So eine Werbesendung müssen wir so einblenden. Genau.
was eben schlussendlich, weil ich glaube, das, was spannend ist an dieser Schnittstelle von Forschung und Anwendung, wo Corporates und auch Startups, glaube ich, eben besonders spannend ist, dass aus der Forschung hat man zwar ein Verständnis, wie man vielleicht gewisse Sachen neu denken oder neu angehen, neu lösen kann. Aus der Industrieseite kommen aber häufig eigentlich die Probleme, wo wir verstehen, das und das läuft eben nicht, gibt es da eigene Lösung? Und bei gewissen Themen kann man vielleicht sagen, ja, da gibt es Forschungsresultate, die das und das zeigen, müsste man einfach noch kapitalisieren oder man muss das irgendwie dann zur Anwendung bringen oder Startups, die an ähnlichen Problemen arbeiten. Aber ich glaube, eines der interessanten Aspekte beim AI Center ist eben eigentlich, dass wir nicht nur diese Forschung und Startup oder Entrepreneurial Capacity haben, sondern eben auch die Probleme oder Zugang zu den Challenges, die die Firmen haben.
Das ist so powerful, was du sagst, weil das ist bei einem Startup dann oft das Thema, so was ist das Problem, was ich solven möchte und wo ist mein relevanter Markt dafür? Und deshalb pivoten ja auch, also eigentlich ja alle, die wir kennen heutzutage, die haben ein paar Mal gepivotet, das weiß man ja oft nicht. Ne? Ich habe letztens so eine Liste gesehen, wo ich überrascht war, was auch WhatsApp zum Beispiel zuerst gemacht hat oder so, ja, dass die gar kein Messenger waren vorher. Oder, also von daher, und das ist schon was wir auch immer wieder sehen jetzt als Beratungsfirma, halt, dass du halt, wenn du an diesem Zahn der Zeit der relevanten Probleme bist und das aber auch quasi nicht nur bei einem siehst, sondern auch bei viele gleichzeitig siehst, weil ja auch das immer ein Timing. Na, also ich habe letztens auch wieder gehört, die Aussage, dass das Geheimnis eines guten Erfinders ist vor allem das Timing. Mhm. Es ist nicht das Erfinden als solches, sondern die richtige Idee eben auch zur richtigen Zeit.
Ja.
Wenn der Markt quasi noch nicht zu groß ist, ne, aber auch schon irgendwie eine relevante Größe hat, resoniert es bei dir? Oder?
Ja, ne? Absolut.
Aber wie findet es dann statt? Also wie, weil die Idee ist ja erstmal, es klingt ja erstmal plausibel, ne? Zu sagen, man will irgendwie hat Forschung, hat die Wirtschaft und wir müssen die zusammenkommen. Mhm. Und das ist ja irgendwie auch, viele haben das ja schon die Idee auch gehabt. Ja, ist jetzt nichts, aber warum klappt es bei euch? Oder was ist der Schlüssel? Was glaubst du, macht ihr besser wie andere?
Ja, gute Frage. Also ich würde vielleicht sagen, wir sind auch nur, ich glaube, wir kratzen auch nur an der Spitze des Eisbergs. Mhm. Also ich glaube nicht, dass wir das heute perfekt machen, also absolut gar nicht. Sondern
man merkt diese Humbleness schon, ich werde das schon.
Nein, aber ich glaube, die Chance, oder ich glaube, das, was für uns wichtig ist, ist zu verstehen, wie können wir auch inkrementell etwas ein bisschen besser machen, anhand des Systems, das heute einfach da ist. Und das System heißt, ich sage es mal, an der ETH, man darf ich jetzt vielleicht auch als Ehemaliger oder als Alumni sagen, an der ETH sagt man manchmal, ja, die Studierenden, die haben aus der Forschung, finden die eine tolle Lösung und dann gehen die mit der Lösung shoppen und sagen, ah, super, schau, ich habe hier eine Lösung. Und dann müssen sie ja eigentlich erst fragen, ja, wer hat dann überhaupt dieses Problem? Oder? Die kommen eigentlich zuerst mit der Lösung anstelle des Problems, das sie lösen wollen. Und ich glaube, das ist eines der vielen Beispiele, glaube ich, die einfach eine Challenge sind, in so einem Umfeld überhaupt in den Griff zu kriegen. Yeah. Und am Schluss hat man, glaube ich, und das haben wir auch, man hat eigentlich so viele verschiedene Moving Targets, eben yeah. ob es eine Potential Business Idea ist, das heißt, ein Forschungsresultat vielleicht entstanden ist, man irgendein Gründerteam finden muss, das dann irgendwie mit dem zusammen excited is about the case, aber dann auch ein erster Investor oder eine Firma, die sagt, ja, da würde ich jetzt mal Geld in die Hand zu nehmen für ein Proof of Concept. Mm. Und diese drei Sachen, das zusammenzubringen, ist unglaublich schwierig. Daher würde ich glaube, meine kurze Antwort auf deine Frage wäre, ich glaube, das it's also a lot of luck. Mm. Und natürlich, wir versuchen eigentlich Systeme zu starten, die eben inkrementell vielleicht das Setup ein bisschen vereinfachen. Ich kann ein Beispiel geben, wir haben ein Dandelion Award, wie wir den nennen, das ist eigentlich eine Auszeichnung, die wir Professorinnen und Professoren geben. Mhm. Die Studierenden können diese Professorinnen und Professoren nominieren. Und die Frage da lautet, ganz einfach gesagt, ist, dass die Studierenden sagen sollen, wie unternehmerisch diese Professoren oder wie viele auch Startup-related Topics die einbringen in der Vorlesung. Mhm. Da geht es nicht nur darum, dass die sagen, dass die Prof selber irgendwie mit dem Startup was machen oder unternehmerisch per se sind, aber wenn sie ein Beispiel machen eines Cases, erzählen die vom großen Pharmakonzern oder nehmen sie auch ein Startup als Beispiel. Mhm. Also sind sie, ich sage es mal, ein bisschen näher an dieser unternehmerischen Seite. Und das haben wir jetzt, ich glaube, etwa dreimal durchgeführt. Und das, was interessant ist, ist, dass man da auch von den Profs plötzlich eigentlich ein Interesse, bei den Profs eigentlich ein Interesse generiert, sich eben selber auch als solche zu positionieren. Mhm. Und der Mindset, der damit natürlich auch dann stärker gefördert wird, ist, dass man eben früher schon auf Forschungsseite, also eben von Professorenseite, aber eben auch von den Teilnehmenden, diese unternehmerische Seite, dass man da ein bisschen früher konfrontiert wird.
So ein bisschen Pull erzeugt auch genau. In die Richtung. Mhm.
Genau. Oder dass wir auch natürlich bei Forschenden, die an einem Case arbeiten und denken, das wäre eigentlich spannend, dass wir über unser, wir haben ein Basic Entrepreneur in Residence Programm mit erfahrenen Unternehmerinnen, Unternehmern, die natürlich dann auch mit dem, da machen wir nichts Rocket Science, das ist ja nicht irgendwie was Neues als solches. Aber ich glaube, wir haben verschiedene Aktivitäten und Programme, die dann eben eigentlich diese Moving Targets versucht ein bisschen, luck favors the prepared, um eigentlich diese Chances einfach zu erhöhen, damit es dann irgendwie wie klappt.
Super, super. Das ist schön, also es ist ein tolles Bild, weil es auch diese zeitliche Komponente und diese das so ein bisschen so, ja, wie bei so, tatsächlich bei so Molekülen, die dann irgendwie andocken müssen, ja, und in dem Moment muss genügend Energie da sein, dass es zur Reaktion kommt sozusagen. Ja. Und was ich bisher so jetzt in den paar Stunden, die ich da bin, schon glaube ich auch sehe, es sind natürlich auch geografisch viele Dinge, die irgendwo das favoren. Ne? Ja. Hier ist es erstmal super nice. Ja? Also es ist schön, man hat einen See, man hat Berge, das Klima ist irgendwie angenehm, ja, es ist gut zu erreichen. Man hat sicherlich von den steuerlichen Bedingungen nochmal gewisse Möglichkeiten. Ja. Man hat eine konsensgetriebene Gesellschaft, ja, die viel auf Zusammenarbeit setzt. Auf der anderen Seite zählt das Individuum auch, würde ich sagen, ne, was ich so sehe. Und du hast natürlich hier auch, du hast Kunden, die Geld haben. Das hat vorher auch der Klaus schön gesagt in einem anderen Podcast. Du hast die Startups, du hast die Uni. Also, und die Chance, dass die sich irgendwie in der Kneipe treffen oder bei euch dann, das ist echt cool. Also, und weil ich habe mich auch immer gefragt, warum ist eigentlich die Miete im Silicon Valley so hoch? Mhm. Habe ich immer nicht verstanden. Ja, gerade dann noch zur Pandemiezeit erst recht, weil ich mir dachte so, das sind alles digitale Firmen, die alle auf ihrer Website stehen haben, wir sind irgendwie remote first. Und trotzdem wohnen die alle da und stellen sich in den Stau. Und aber anscheinend ist doch Proximity irgendwie Power, oder? So.
Ja, also ja, aber das Gute, ich habe mich diese Frage auch schon gestellt und ich hatte auch eine Weile zwischen Boston und Zürich gelebt.
Okay, cool.
Und daher war schon auch zu einem Zeitpunkt die Frage, ja, wäre es nicht interessant, eben auch an die West Coast zu ziehen? Und hatte ich aber da haben wir festgestellt, dass geben, ob das die Preise sind, dann eben wirklich die Lebensqualität. Man ist dann zwar vielleicht eine Stunde mit dem Auto von der Arbeit entfernt, verbringt die dann aber hauptsächlich im Stau, hat eigentlich so viel ein stärkeres Gefälle zwischen denen, die sich alles leisten können und dann kann man alles Tolle machen, oder die eigentlich fast nichts haben, und auf der Straße, auf den Straßen eigentlich Bilder, wo man denkt, weshalb, ja, wie ist das möglich?
Und San Francisco, ganz schlimm.
Genau.
Ja, also,
Und da ist Zürich, genau wie du sagst, glaube ich, da hat man in Zürich, ist alles ein bisschen ruhiger, ist vielleicht auch ein bisschen langweiliger. Ich glaube, that's on the downside, oder? Alles ein bisschen kleiner, aber...
Keine Schießerei in der Nachbarschaft gehabt. In München hatten wir das jetzt kürzlich erst, Gott sei Dank nichts passiert, ja. Also außer demjenigen, der es rumgeschossen hat, aber...
Also da hat man, glaube ich, vielleicht muss man auch sagen, die Schweiz hat den unglaublich großen Vorteil, genügend klein zu sein, was es einfach auch einfacher macht, mit den ganzen Themen umzugehen. Also da, ich glaube, man, natürlich, es gibt vielleicht Aspekte eben, ob das dann gewisse steuerliche Themen sind, ob das Sicherheitsthemen sind, Schönheit der Natur, weiß ich was, die sicher dazu beitragen. Aber ich glaube, die Schweiz hat den Vorteil, dass eben genügend klein ist, weil mit einem größeren Land ist einfach sicher viel schwieriger, sich so zu positionieren.
Mehr Komplexität.
Mehr Komplexität.
Ja, das ist auch ein Thema, was wir, so politisch der Föderalismus ist auf der anderen Seite natürlich ein Thema, was uns in Deutschland schon auch beschäftigt, weil man halt alles irgendwie so verteilt, ja. Wenn man jetzt halt wirklich mal sagt, okay, wir wollen jetzt eben sowas wie Aleph Alpha machen und da muss jetzt mal viel Geld rein, damit wir auch so ein richtig krasses Foundation Model haben. Ja. Dann muss man sehr viele Leute davon überzeugen, ja, dass sie bitte ihren Teil, also, ne, weil das Geld ist eigentlich da, auch in Deutschland. Ne? Hatten wir vorher Mittagessen, eine hohe Staatsquote und ja kein kleines BIP. Das heißt, viel Geld vom Staat dann ausgegeben, aber es wird halt so verteilt und das dann am Ende wieder einzusammeln, das macht es halt sehr, sehr schwierig, um wie so ein Laserfokus halt einmal durchzubringen. Also, ja, vielleicht, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, gerade wo du hier eben am Herz der Forschung bist als Innovationschef, oder darf man sagen, und auch die ganzen Startups siehst, was glaubst du, wo siehst du das Thema KI in 10 Jahren, sage ich schon gar nicht mehr, weil who fucking knows, ja, aber sagen wir mal in 3 bis 5 Jahren, was glaubst du, was wird passieren? Was ist deine Bet?
Was ist mein Bet? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich heute wissen, dass sich sehr viel verändern wird. Aber natürlich, ich glaube, es gibt gewisse Bereiche oder Themen, wo ich glaube, da wird sich sicher einiges tun. Das eine ist natürlich das ganze Thema um die Agents. Da wird sich sicher einiges tun, einfach weil, wenn man besser komplexere Prozesse eigentlich eben über mehrere Agents irgendwie besser strukturieren, besser abwickeln, besser umsetzen kann, glaube ich, dann hat das, wenn man sich eine Wertschöpfungskette vorstellt, entweder als mitarbeitende Person in einem Unternehmen, die Tätigkeit 0 bis 100 macht, oder ein Unternehmen, die Wertschöpfungskette, dann glaube ich, ist die Frage, wie viel dieser Wertschöpfungskette wird eben durch KI auch abgelöst. Und ich glaube, da ist sicher ein Thema, glaube ich, über Agents, was more substantial portion wahrscheinlich verändern kann. Und das zweite Thema ist, was wir jetzt natürlich auch sehen, dass GenAI starts to leave the screen. Also, dass eigentlich über die Kombination auch mit der physischen Welt, ob das ein Roboterarm oder ob das andere Interaktionen sind, die man aber nachher über ein Audio oder Visual Inputs eigentlich steuern kann, glaube ich, das wird dann eben gerade auch, ob das produzierende Firmen sind, ob das Tätigkeiten auch im Gesundheitswesen und so weiter sind, glaube ich, nachhaltig verändern. Ich glaube, wenn ich eine Bet machen würde heute, glaube ich, dann würde ich meinen, dass es vermutlich fast keinen Bereich gibt, bei dem diese Wertschöpfungskette einfach nur minimal tangiert wird. Also wird sich fast alles ändern und dass es eine große Herausforderung sein wird, ich sage es mal auch, die große Bevölkerung mitzunehmen und eben nicht einfach diese typischerweise auch, was man historisch gesehen hat, eine Angst, die da ist von neuen Technologien, der Angst vielleicht Arbeitsplätze zu verlieren oder eben auch eine Resistance, sich selber entwickeln zu müssen, was Neues zu lernen. Und ja, das ist vielleicht nicht so eine glasklare Antwort, die du vielleicht wünsche es, aber ich glaube, man könnte heute vermutlich auch noch 10 Leute fragen und die hätten vielleicht 11 Antworten darauf. Mm,
ja, ich glaube, was du sagst, ich finde, es macht sehr viel Sinn. Also ich denke auch, man hat jetzt gemerkt, dass so diese Skynet-Approach und diese AGI-Geschichte, ich habe da ehrlicherweise nie so richtig dran geglaubt, also vor allen Dingen, weil wir halt in der HI, Human Intelligence, einfach viele Dinge nicht verstehen. Wie verliebt man sich? Ja. Ne? Wieso träumt man und wie wird Intelligenz vererbt? Da gibt es so viele neurowissenschaftliche Geschichten, die wir nicht verstehen. Ja? Deshalb können wir sie auch nicht replizieren. Und dass die KI von selber drauf kommt durch Brute Force, habe ich irgendwie auch nie geglaubt. Mhm. Ja? Mal, vielleicht prove me wrong. Ne? Also und auch, als man gesagt hat, ja gut, ChatGPT ist jetzt so sentient, so ungefähr, wenn es eigentlich nur Next Word Prediction ist, habe ich auch gedacht, so, Aber was wirklich eine krasse Disruption ist, wie du schon sagst, ist halt diese generative Komponente, also wo auch an eure Industrien, ne, die eben eher im kreativen Umfeld unterwegs sind, Verlage zum Beispiel, haben sich nie interessiert für Machine Learning, jetzt ist da viel Aufbruchstimmung, ein Beispiel zu nennen, die ganze Filmindustrie und so weiter. Nämlich hat das mit Doom so fasziniert, dass du ein Spiel spielst und das Spiel gibt's gar nicht. Also das baut sich gerade vor dir auf. Und wenn man das natürlich noch mit diesem Neuralink oder so kombinieren würde, ist fast schon wieder ein bisschen scary. Ja. Aber diese ganze generative Welt, weil wir haben ja gesagt, ne, also es gab... Irgendwann hat man gesagt, Daten sind cool, weil da kann man die Welt sehen. Dann haben wir gesagt, ja, mach mal BI, dann schauen wir in den Rückspiegel. Dann haben wir gesagt, boah, wir brauchen halt so Predictive. Ja, und dann kam dieses Prescriptive. Mhm. Ne? Also wir wollen halt in die Zukunft schauen. Mhm. Wir wollen in der Zukunft dann auch Empfehlungen haben. Und jetzt können wir halt generaten. Und wir haben eben, wie du sagst, diese Agents, also, also Leute, die oder Maschinen, die generieren. Ja. Und mit den Multi-Agenten-Systemen, das ist auch unser Research-Chef, wenn du so willst, unser Lab-Chef, der Johannes Nagel, der hat auch seinen Podcast und der hat schon vor einem Jahr gesagt, letzte Shit, wir müssen da rein, vor Gardner und Co. Und auch zu sagen, ja, so eine Spezialisierung, ne, macht auch bei KIs Sinn. Also KI, wenn die genau wissen, was eigentlich ihre Aufgabe ist, dann haben sie auch weniger doofe Ideen. Also halluzinieren sie weniger, weil sie nicht irgendwie das ganze Weltwissen versuchen müssen, in die Antwort zu packen. Ja, Und ich glaube auch das in Kombination mit dieser Enterprise AI Komponente, weil die Frage ist ja auch, what's our take in Europe? Ja. Ne? Also du hast es schön beschrieben, was der Vorteil von diesem dieser Honeypot Zürich ist. Ne? Jetzt in Deutschland da haben wir eine Industrial Legacy. Was machen wir damit? Ja, und wir haben gerade ein bisschen das Problem, dass das Geschäftsmodell nicht mehr so richtig gut funktioniert, weil die Energie ist irgendwie teuer und Labor ist teuer und so krass fleißig sind wir eigentlich auch nicht gerade so, ne? Also das ist dann so ein bisschen betriebswirtschaftlich herausfordernd, weil, ne, so Steadys, also es gibt ja volkswirtschaftliche Theorien, warum was funktioniert. Ja, ne? Ja. So, also wir müssen an unsere Produktivität ran. Und wir müssen halt eben diese Standortnachteile jetzt industriell aufarbeiten, aber durch das Wissen, was wir haben, ja, das irgendwie auch in die KIs reinbringen. Ja. Und da ist natürlich so eine spezialisierte KI, die lernen kann von 150 Jahren Ingenieurswissen, die nicht über Brute Force rausfinden muss, was es Schwerkraft gibt oder was Physik bedeutet, auch beim autonomen Fahren, das alles, was gemacht wurde an Fahrerassistenzsystemen, an Parametrisierung von einem Bremsalgorithmus, dass wir das nicht wegschmeißen, versuchen über Brute Force irgendwie durch Zufall wieder zu erkennen. Also ich glaube, diese Synthese, jetzt rede ich schon sehr lang. Ja, aber deshalb, also das ist der eine Aspekt, den du noch genannt hast. Aber vielleicht letzte Frage, ich bekomme die Uhr gezeigt. Glaubst du, wir sind an so einem Inception Point, also wo es irgendwie Klick macht und das alles überlagert sich und wir kriegen wirklich so eine, keine Ahnung, französische Revolution, und die, wie du gesagt hast, die Bevölkerung kommt einfach gar nicht mit und fängt einfach an zu randalieren? Oder glaubst du, es wird trotz allem Hype, Sam Altman und Co. irgendwie und Elon Musk dann doch eher eine evolutionäre Entwicklung sein?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht muss ich in zwei Chunks antworten, weil ich glaube nicht, dass wir aufgrund von KI an diesen Punkt kommen, sondern ich glaube, bei KI ist es eher eigentlich eine Evolution anstelle einer Revolution. Auch wenn diese Evolution immer schneller wird und es noch unklar ist, in welchen Bereichen und wie. Aber ich glaube, wenn man eher von, ich sage es mal, wenn man von einer Gesellschaft oder gewissen Gruppierungen eher als, ja, als Powder Keg, wie wir das in der Geschichte auch immer wieder gesehen haben, sprechen, dann glaube ich, ist das weniger aufgrund von KI, sondern eher aufgrund von anderen Gegebenheiten, die wir heute in verschiedenen Gesellschaftsteilen sehen. Ob das quasi Income Disparity sind, ob das Polarisierung auf ganz verschiedene Arten sind, von Glaubenssätzen, dass man weniger offen miteinander spricht. Da gibt es ja verschiedene, ich sage es mal, auch Sichtweisen, auch interessante Lektüren dazu, wann eben Staaten, when Nations rise and when fail. Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, andere Dynamiken, die nicht mit KI zu tun haben, die eigentlich heute eher so, ich sage es mal, Worst Case in so einen Pulverfass münden. Und ich glaube, auf KI-Seite, glaube ich, es gibt auch so eine interessante Grafik, die man immer wieder gerne zeigt bei neuen Technologien, die eigentlich besagt, dass man kurzfristig eine Technologie überschätzt und langfristig unterschätzt. Und ich glaube, das ist bei KI ähnlich, dass man vermutlich jetzt denkt, ja, alles wird sich ändern und wahnsinnig ändern. Ich glaube, das kommt doch schrittweise. Und langfristig wird es sicher noch mehr Implikationen haben, als wir vielleicht heute denken. Aber daher würde ich, glaube ich, KI von, ich sage es mal, von revolutionären Aspekten vielleicht eher trennen und denke, es gibt andere Dynamiken geopolitisch, die vermutlich eher dazu beitragen als KI.
Super. Voll spannend. Also jetzt können wir noch ewig weiterreden. Hast du noch ein Abschlussplädoyer? Was möchtest du gerne unseren Hörern und Zuschauern mitgeben? Was bewegt dich? Warum soll man hierher kommen?
Ja, also natürlich, die Stadt Zürich ist schön. Das AI-Center ist super spannend. Ich glaube, dahin kann und soll man auf jeden Fall kommen, vor allem, wenn natürlich KI-Themen relevant sind. Aber ich glaube generell zu vielleicht etwas, was ich immer, ich glaube, ich spannend als Gedanke, Food for Thought, hier auch gerne mitgeben kann, ist, ich glaube, weil sich so viel verändert und weil es sehr schwierig ist zu sagen, was genau passiert, ist, glaube ich, das Einzige, was man jetzt nicht machen sollte, ist einfach mal sagen, ja, ich warte mal, sondern ich glaube, das Beste ist, sich einfach damit auseinanderzusetzen und auszuprobieren und sich nicht zu schade zu sein, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen, weil ich glaube, dann ist, auch wenn man geschichtlich ja immer zurückschaut, bei allen möglichen technologischen Neuerungen, da sind so viele Opportunitäten und bei all den Risiken, die auch mitschwingen, die man auch berücksichtigen muss, glaube ich, kann man so viel mitgestalten, so wie man die Zukunft haben möchte, dass es jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, das zu machen.
Sehr schön. Also, wie heißt es immer, machen ist, wir wollen, nur geiler und it's never been nower, sozusagen.
Genau, super, ja.
Sehr cool. Also, vielen lieben Dank. Ich habe hier noch was Kleines für dich. Ich weiß nicht, ob du ab und zu mal auch eine Cappy trägst. Ja. Wir haben unseren DeLorean leider nicht dabei, den wir immer verteilen. den schicken wir dir aber noch. Aber
sehr cool,
für dich.
Ja, danke vielmals.
Make data work und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank für deine Zeit. Und wenn man dich, wie erreicht man dich? LinkedIn?
Am besten auf LinkedIn oder sonst per E-Mail oder wenn die Telefonnummer, für die Nummer haben, dann das ist noch einfacher.
Alles klar. Vielen lieben Dank.
Super. Vielen Dank dir.
Cool.